Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 15. Juli, ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Wie immer werde ich euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus 1. Chronik, Kapitel 19, Vers 1 bis Kapitel 22, Vers 1. David besiegt die Ammoniter. Einige Zeit später starb Nahasch, der König der Ammoniter, und sein Sohn wurde König. David sagte: Ich will Hanum gegenüber loyal sein, denn sein Vater Nahasch hat sich immer loyal mir gegenüber verhalten. Und er schickte Gesandte, die Hanun sein Beileid zum Tod seines Vaters übermitteln sollten. Doch als die Gesandten Davids mit ihrer Botschaft im Land der Ammoniter eintrafen, um ihm das Beileid auszusprechen, sagten die führenden Männer des Landes zu Hanun: Glaubst du wirklich, David schickt diese Männer, um deinen Vater zu ehren und dir sein Beileid zu übermitteln? Nein, sie sind zu dir gekommen, damit sie das Land auskundschaften, sodass er kommen und es erobern kann. Da ließ Hanun die Boten Davids ergreifen, jedem Einzelnen den Bart abscheren und die Kleider bis über dem Gesäß abschneiden. Dann schickte er sie zurück. Als David hörte, was geschehen war, schickte er den Männern, die sich sehr schämten, Boten entgegen. Er ließ ihnen ausrichten: Bleibt in Jericho, bis eure Bärte nachgewachsen sind, und kommt erst dann zurück. Die Ammoniter erkannten, dass sie David ernsthaft verärgert hatten. Deshalb schickten Hanun und die Ammoniter 1000 Talente Silber nach Mesopotamien, zu den Aramäern, nach Maacha und nach Zoba, um Streitwagen und Reiter anzuwerben. Sie erwarben 32.000 Streitwagen und sicherten sich die Unterstützung des Königs von Maacha und seines Heeres. Dieser kam mit seinen Truppen und lagerte vor der Stadt Medeba. Auch die Ammoniter kamen aus ihren Städten und sammelten sich zum Kampf. Als David das hörte, ließ er Joab mit dem ganzen Heer der kriegstüchtigen Männer ausrücken. Die Ammoniter bezogen am Eingang der Stadttore Stellung, während die anderen Könige sich zum Kampf auf dem offenen Feld rüsteten. Als Joab sah, dass er an zwei Fronten kämpfen musste, wählte er die besten Männer aus seinem Heer aus. Sie sollten mit ihm in die Schlacht gegen die Aramäer ziehen. Der Rest des Heeres unter dem Befehl seines Bruders Abishai sollte die Ammoniter angreifen. »Wenn die Aramäer zu stark für mich sind, dann komm und hilf mir«, sagte Joab zu seinem Bruder. »Und wenn die Ammoniter zu stark für dich sind, werde ich dir helfen. Sei mutig, lass uns tapfer für unser Volk und die Städte unseres Gottes kämpfen. Der Wille des Herrn geschehe.« Als Joab und seine Männer angriffen, wandten sich die Aramäer zur Flucht. Und als die Ammoniter das sahen, flohen auch sie vor Abishai und zogen sich in die Stadt zurück. Joab aber kehrte nach Jerusalem zurück. Als die Aramäer sahen, dass die Israeliten sie geschlagen hatten, ließen sie zusätzliche aramäische Truppen von der anderen Seite des Euphrat anrücken. Sie kamen unter dem Befehl von Schobach, dem Heerführer Hadad-Esers. Als David davon hörte, rief er ganz Israel zu den Waffen, überquerte den Jordan und brachte seine Truppen in Stellung. Und nachdem er sein Heer den Aramäern gegenüber aufgestellt hatte, kam es zur Schlacht. Doch die Aramäer wurden von den Israeliten in die Flucht geschlagen. David und seine Truppen töteten 7000 Wagenlenker und 40.000 Fußsoldaten, darunter auch den Heerführer Schobach. Als die Verbündeten Hadad-Esers erkannten, dass Israel sie besiegt hatte, ergaben sie sich David und wurden seine Untertanen. Danach wollten die Aramäer den Ammonitern nicht mehr helfen. David erobert Rabba. Im folgenden Frühjahr, zu der Jahreszeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, führte Joab das israelitische Heer in den Kampf gegen die Ammoniter, verwüstete ihr Land und belagerte die Stadt Rabba. David selbst war in Jerusalem geblieben. Schließlich eroberte und zerstörte Joab Rabba. Als David nach Rabba kam, nahm er dem König die Krone vom Kopf und sie wurde David aufgesetzt. Die Krone, die etwa ein Talent wog, bestand aus Gold und war mit einem Edelstein besetzt. David machte reiche Beute in der Stadt. Die Einwohner von Rabba nahm er mit und zwang sie, mit Steinsägen, Pickeln und Äxten für ihn zu arbeiten. Ebenso verfuhr er mit den Einwohnern der anderen ammonitischen Städte. Danach kehrten David und sein Heer nach Jerusalem zurück. Kämpfe gegen die Philister. Danach kam es bei Geser zur Schlacht gegen die Philister. Im Kampf tötete Sibechai aus Huscha Saaf, einen Nachkommen der Riesen, und die Philister wurden besiegt und unterworfen. In einer anderen Schlacht gegen die Philister tötete Elhanan, der Sohn Jairs, Lachmi, den Bruder Goliaths aus Gat. Der Schaft seines Speers war so dick wie ein Weberbaum. In einer weiteren Schlacht bei Gat trat ein sehr großer Mann mit 6 Fingern an jeder Hand und 6 Zehen an jedem Fuß auf, ebenfalls ein Nachkomme der Riesen. Und er verhöhnte Israel. Doch er wurde von Jonathan, dem Sohn von Davids Bruder Schammah, getötet. Diese Philister waren Nachkommen der Riesen von Gat, aber sie wurden von David und seinen Kriegern getötet. Davids Volkszählung. Ein Gegner erhob sich gegen Israel und brachte David auf die Idee, eine Volkszählung anzuordnen. So befahl der König Joab und den führenden Männern des Volkes: Zieht durch ganz Israel von Beersheba bis Dan und zählt die Israeliten. Teilt mir dann das Ergebnis mit, damit ich weiß, wie viele es sind. Doch Joab erwiderte: Der Herr lasse das Volk noch 100-mal zahlreicher werden, als es jetzt schon ist. Sie alle, mein Herr und König, sind schon jetzt deine treuen Untertanen. Aber warum, mein Herr, verlangst du so etwas? Warum soll Israel schuldig werden? Doch der König bestand gegenüber Joab darauf, die Volkszählung durchzuführen. Und so zog dieser durch das ganze Land Israel. Dann kehrte er nach Jerusalem zurück und meldete David das Ergebnis der Volkszählung. Es waren 1.100.000 wehrfähige Männer in Israel und 470.000 in Juda. Die Stämme Levi und Benjamin hatte Joab jedoch nicht mitgezählt, weil er das Vorgehen des Königs für falsch hielt. Die Strafe für Davids Sünde. Gott missfiel diese Volkszählung und er bestrafte Israel dafür. Da sagte David zu Gott: Ich habe eine große Sünde begangen, vergib mir mein falsches Handeln. Da sprach der Herr zu Gad, dem Seher Davids: Geh und sag zu David, so spricht der Herr. Ich will dir die Wahl zwischen 3 Strafen lassen, entscheide dich für eine davon und ich werde sie vollstrecken. Gad ging zu David und sagte: So spricht der Herr. Du kannst dich entscheiden zwischen 3 Jahren Hungersnot, 3 Monaten Flucht vor deinen Feinden, die dich schließlich zum Kampf fordern werden, oder 3 Tagen, in denen eine schwere Plage, das Schwert des Herrn, in Israel wütet und der Engel des Herrn das ganze Land verwüstet. Überleg es dir und lass mich wissen, welche Antwort ich dem geben soll, der mich gesandt hat. Das macht mir Angst, sagte David zu Gad. Doch lieber möchte ich in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Lass mich nur nicht in die Hände von Menschen fallen. Da sandte der Herr eine Plage über Israel, an der 70.000 Menschen starben. Gott sandte seinen Engel nach Jerusalem, um es zu zerstören. Doch als der Herr sah, wie der Engel die Stadt vernichten wollte, hatte er Mitleid mit dem Volk, und er sprach zu dem Engel, der unter dem Volk wütete: Halt, es ist genug. Der Engel des Herrn befand sich gerade auf der Tenne des Jebusiters Arauna. David blickte auf und sah den Engel des Herrn zwischen Himmel und Erde stehen, das Schwert gezogen und über Jerusalem ausgestreckt. Da warfen sich David und die Ältesten Israels, die alle in Trauergewänder gehüllt waren, mit dem Gesicht zu Boden. Und David sagte zu Gott: Ich habe die Volkszählung befohlen, ich allein habe also gesündigt und Unrecht getan. Diese Leute aber, was haben sie getan? Herr, mein Gott, dein Zorn soll mich und meine Familie treffen, aber verschone dein Volk. David baut einen Altar. Da befahl der Engel des Herrn, Gad, David zu sagen, dass er dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters errichten solle. David tat, was der Herr ihm durch Gad befohlen hatte, und machte sich auf den Weg. Arauna, der gerade beim Dreschen des Weizens war, wandte sich um und sah den Engel. Seine 4 Söhne, die bei ihm waren, versteckten sich. Als Arauner David kommen sah, verließ er die Tenne und warf sich vor ihm zu Boden. David sagte zu Arauner: Ich möchte diese Tenne zum rechtmäßigen Preis von dir kaufen. Dann will ich dem Herrn hier einen Altar errichten, damit diese Plage aufhört. Nimm sie, mein Herr, und tue mit ihr, was immer du willst, sagte Arauner zu David. Hier sind Rinder für die Brandopfer, und als Brennholz kannst du die Dreschschlitten und als Speiseopfer den Weizen nehmen. Ich schenke das alles. Doch der König antwortete Arauner: Nein, ich möchte dir auf jeden Fall den rechtmäßigen Preis dafür zahlen. Ich will nicht dein Eigentum nehmen und dem Herrn geben und Opfer darbringen, die mich nichts gekostet haben. Und David gab Arauner 600 Goldschekel als Preis für die Tenne. Dann errichtete er dem Herrn einen Altar, brachte Brand- und Friedensopfer dar. Als David betete, antwortete der Herr. Er ließ Feuer vom Himmel auf den Brandopferaltar fallen. Dann sprach der Herr zu dem Engel, und dieser steckte das Schwert wieder in die Scheide. Als David sah, dass der Herr sein Gebet erhört hatte, brachte er auf der Tenne des Jebusiters Arauner weitere Opfer dar. Zu dieser Zeit befanden sich das Heiligtum des Herrn, das Mose in der Wüste errichtet hatte, und der Brandopferaltar noch auf dem Hügel bei Gibeon. Doch David wagte nicht mehr dorthin zu gehen, um Gott zu befragen, denn er hatte große Angst vor dem Schwert des Engels des Herrn. Da sagte David: Hier soll das Haus Gottes, des Herrn, gebaut werden und der Altar, auf dem die Brandopfer der Israeliten dargebracht werden. Aus der Übersetzung das Buch lesen wir aus Römer Kapitel 2, Vers 17 bis Kapitel 3, Vers 8. Auch Gottes Volk ist schuldig geworden. Du berufst dich also auf deine Herkunft als religiöser Jude und gründest dein Vertrauen auf das Gesetzbuch? Du nimmst in Anspruch, dass Gott auf deiner Seite ist? Du kennst den Willen Gottes und bist auch in Einzelfällen in der Lage, offene Fragen zu bewerten, weil du ja im Gesetz Gottes ausgebildet bist? Du hältst dich darüber hinaus für jemanden, der die Blinden an der Hand führen kann und siehst dich als Licht derer, die in der Dunkelheit sitzen? Du siehst dich als Erzieher der Unverständigen und als Lehrer der unmündigen Kinder, weil du davon überzeugt bist, dass die Erkenntnis und die Wahrheit im Gottesgesetz Gestalt gewonnen haben? Dann musst du dir auch diese Frage gefallen lassen. Du, der du andere unterrichtest, unterrichtest du dich selbst nicht? Du, der du öffentlich dafür eintrittst, dass man nicht stehlen soll, stiehlst du etwa selbst? Du, der du sagst, man soll keinen Ehebruch begehen, brichst du vielleicht in Wirklichkeit nicht auch die Ehe? Du, der du die heidnischen Götterdarstellungen verachtest, beraubst du nicht doch selbst den Tempel? Du, der du voller Stolz auf das Gottesgesetz verweist, missachtest du nicht Gott, indem du genau dieses Gesetz übertrittst? Ja, es ist so, wie im Buch Gottes geschrieben steht. Der Name Gottes wird euretwegen unter den Völkern in den Dreck gezogen. Denn das Zeichen der Beschneidung am eigenen Körper zu tragen, bringt nur dann einen Nutzen, wenn du auch wirklich die Vorschriften des Gesetzes befolgst. Wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, dann bist du, obwohl du beschnitten bist, dadurch wie ein Mensch geworden, der außerhalb dieses Bundes der Beschneidung lebt. Wenn aber ein Mensch, der unbeschnitten ist, die Vorschriften des Gottesgesetzes befolgt, wird er dann nicht als jemand angesehen werden, der als Beschnittener zu Gottes Volk gehört? Wird also nicht der Mensch, der zwar von seiner Volkszugehörigkeit her unbeschnitten ist, aber die Vorschriften des Gottesgesetzes in die Tat umsetzt, dich in den Schatten stellen, der du nach dem Buchstaben und aufgrund der Beschneidung eigentlich zu Gottes Volk gehörst, aber das Gottesgesetz ständig übertrittst. Denn nicht der ist ein wahrer Jude, der es nur in der äußerlichen Erscheinung ist. Genauso wenig kommt es auf die rein äußerliche, sichtbare Beschneidung an. Sondern der ist ein echter Jude, der es in seinem verborgenen Wesen ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen eines Menschen vorgenommen wurde, und zwar durch den Gottesgeist und nicht durch Einhaltung der äußeren Vorschriften. Ein Mensch, auf den das zutrifft, der wird nicht von Menschen, sondern von Gott selbst Anerkennung erfahren. Gottes Zusagen gelten. Was für ein Vorteil liegt denn dann darin, zum jüdischen Volk zu gehören? Oder anders gefragt, welchen Nutzen bringt das Beschnittensein? Einen sehr großen, und zwar in jeder Hinsicht. Als erstes, dem Volk der Juden sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was will ich hiermit sagen? Wenn einige Personen gegen Gott untreu waren, hat dann etwa ihre Untreue die Treue Gottes außer Kraft gesetzt? Auf keinen Fall. Sondern das ist der Hauptpunkt meiner Darlegung, dass Gott durch und durch wahrhaftig ist und jeder Mensch letztendlich ein Lügner. So steht es ja auch in Gottes Buch. Das geschieht, damit sich die Wahrheit deiner Worte erweist und du als gerecht dastehst, wenn jemand gegen dich vor Gericht ziehen will. Wenn es nun so ist, dass unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes erst so richtig herausstellt, was sollen wir dann sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er den Menschen seine Strafe auferlegt? Ich spreche hier natürlich in rein menschlicher Weise. Auf keinen Fall. Denn wie könnte Gott dann überhaupt ein gerechtes Urteil über die Welt sprechen? Oder man könnte fragen, wenn die Wahrheit Gottes durch meine Betrügereien erst recht besonders herausgestellt wird, sodass seine große Herrlichkeit dadurch noch deutlicher aufleuchtet, wieso werde ich dann eigentlich noch als Schuldiger verurteilt? Oder sollen wir es so machen, wie einige Leute es uns unterstellen, die schlecht über uns reden und behaupten, dass wir sagen, lasst uns das Böse tun, damit dadurch dann das Gute entsteht? Über solche Leute kommt das Gericht Gottes zurecht. Wir lesen Psalm 11 aus der Übersetzung Das Buch. Gottes Gerechtigkeit siegt. Für den Musiker. Von David. Bei dem Herrn suche ich Schutz. Wieso sagt ihr dann zu mir, flieg fort in die Berge wie die Vögel? Ja, sieh doch, die Gottesfeinde spannen ihre Bogen. Sie haben ihre Pfeile schon auf die Sehne gelegt. In der Dunkelheit schießen sie auf die, deren Herz aufrichtig ist. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann der Gerechte dann noch tun? Doch der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Herr, in den Himmeln steht sein Thron. Seine Augen sehen, sein Blick schaut auf die Menschen. Ja, der Herr prüft den Gerechten, doch den Gottesfeind und den, der die Gewalttat liebt, den hasst er wirklich. Schwaden von Feuer und Schwefel lässt er herabregnen auf die Gottesfeinde. Ja, glühender Feuerwind, das ist ihr Lohn. Denn der Herr ist gerecht. Gerechte Taten liebt er. Die, die aufrichtig sind, werden sein Angesicht sehen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Sprüche Kapitel 19, die Verse 10 bis 12. Es gehört sich nicht, dass ein Narr im Überfluss lebt oder ein Diener über Fürsten herrscht. Menschen mit Verstand zügeln ihren Zorn. Sie erwerben Achtung, wenn sie über Unrecht hinwegsehen. Der Zorn des Königs ist wie das Brüllen eines Löwen, aber seine Gnade ist wie der Tau auf dem Gras. Das war die Bibellese für heute. Ich lese euch noch die Losung aus Psalm 85, Vers 10 und 11. Gottes Hilfe ist nahe denen, die ihn fürchten, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Und dazu aus Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir werden weiterlesen. Bis dann. Tschüss.